Sie hören eine Predigt von New City Wien.
Ich möchte euch einen belgischen Universitätsdozenten namens Tom Mortier vorstellen. Ich vertrete ihn bei ADF International in einem Rechtsstreit. Eines Tages im April vor einigen Jahren nahm seine Frau einen Anruf aus dem Krankenhaus entgegen. Er hörte, dass seine Mutter am Tag zuvor eingeschläfert worden war. Sie war 64 Jahre alt und körperlich gesund. Der Grund, der für ihre Euthanasie durch die Giftspritze angegeben wurde, sogenannte unheilbare Depression. Es ist tragisch und Tom kämpft bis heute damit. Es hat für mich sehr real werden lassen, dass jeder Selbstmord eine Tragödie ist. Warum tun Menschen es also? Nun, die meisten Menschen sprechen von einer Befreiung vom Schmerz, von der Flucht vor etwas, das oft unglaublich schwer ist. Hoffentlich hast du nicht selbst mit Selbstmord gekämpft, aber wir alle fliehen in gewisser Weise vor dem Leid. Ich wette, es gibt eine Sache, die jeder Einzelne von uns wirklich gut kann. Wir alle schieben Dinge auf, von denen wir wissen, dass sie wirklich schwer sein werden, wenn wir es können. Ich wette, wir alle sind hervorragend darin. Nun, wenn das eine heftige Einführung war, werden wir das Thema mit einer schwierigen Stelle fortsetzen. Wir setzen unsere Serie im Hebräerbrief fort. Der Hebräerbrief wurde an eine Gruppe von Menschen geschrieben, die niedergeschlagen wurden. In einigen Fällen sogar wortwörtlich. Letzte Woche sprach Paul aus den ersten beiden Versen von Hebräer Kapitel 12 über die Art und Weise, in der wir alle dazu aufgerufen sind, unser Rennen zu laufen. Und zwar indem wir unsere Augen auf Jesus richten. Heute fahren wir mit dem nächsten Teil des Kapitels fort und kehren in vielerlei Hinsicht an die Front zurück. Wir richten unsere Augen auf Jesus, aber das ist schwierig. Dieses Bild vom Rennen laufen, während die Halle des Glaubens uns anfeuert, ist unglaublich. Aber so oft in unserem Alltag fühlt es sich an, als gäbe es da eine Verbindungslücke. Ja, Jesus hat sich an die rechte Hand gesetzt, aber es gibt eine globale Pandemie. Ja, ich weiß, dass er für mich gestorben ist, aber ich habe meinen Job verloren. Ja, Jesus ist der Erfinder und der Vollender meines Glaubens. Aber ich habe gerade zum 100. Mal auf die gleiche Weise gesündigt. Lasst uns nun beten, bevor wir einen Blick auf unseren Abschnitt werfen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und deinen Geist und die Ermutigung, die du uns auch in schwierigen Zeiten gibst. Wir beten, dass du jedem von uns hilfst, in unserem Verständnis deines Willens und deines Weges zu wachsen, während wir dein Wort studieren. Amen. Okay, lasst uns nun Hebräer Kapitel 12, die Verse 3 bis 17 lesen. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Es gibt keinen Zweifel, dieser Abschnitt ist schwierig, weil er vom Leid spricht und Leid schwierig ist. Und ich predige darüber während der schlimmsten globalen Pandemie in unserer gelebten Erinnerung. Es ist also relevant, aber es kann es für uns auch besonders schwer machen. Lasst uns einen Blick darauf werfen, was wir in diesem Abschnitt darüber lernen, wann und wie wir leiden könnten. Lasst uns die Frage nach dem Warum vorerst auf die Seite legen und darauf zurückkommen. Nun, zunächst einmal leiden diejenigen, die in diesem Text angesprochen werden, ganz eindeutig. Leiden bis zu dem Punkt, dass sie müde oder niedergeschlagen werden könnten. In Vers 3. Und wir wissen, dass sie noch nicht tot sind, aber es ist schon ziemlich schlimm. Sie haben noch nicht den Punkt erreicht, ihr Blut zu vergießen. Vers 4. Woher kommt also dieses Leid? Lass es dir nicht entgehen in Vers 3. Denkt an den, der solchen Widerstand ertragen hat. Das bedeutet, diese Art von Widerstand der Sünder. Christus hat also den Widerstand der Sünde ertragen und diese Gläubigen tun es auch. Die Quelle sind also die Sünder. Wir können uns wahrscheinlich damit identifizieren, aber bevor wir uns selbst auf die Schulter klopfen, sollten wir uns daran erinnern, dass wir selber wahrscheinlich bei anderen auf sündhafte Art und Weise Leid verursachen. Aber der Abschnitt geht weiter. Die Worte in diesem Abschnitt, die in diesem Abschnitt verwendet werden, geben ein wirkliches Bild von der Schwierigkeit, sich dem Leid zu stellen. Schau dir die verwendeten Worte an. Widerspruch, Vers 3, Kampf, Vers 4, Widerstehen, Vers 4, Erdulden, Vers 7, Traurigkeit, Vers 11. Das sind die Worte von Kampf und Härte. Leiden ist schwierig und es wird kommen. Sogar für diejenigen, die in diesem Abschnitt leiden, steht nicht geschrieben, mach dir keine Sorgen, das Ende des Leids ist bald nahe. So sehr es uns auch gefallen würde zu hören, dass das Ende des Leids nahe ist, in dieser Welt ist das nicht die Ermutigung, die wir in dieser Stelle finden. Der Autor sagt, du hast dich noch nicht bis zum Punkt des Blutvergießens gewehrt. Wow. Ist es das, was du von einem Freund hören möchtest, dem du dein Leiden anvertraust? Keine Sorge, Freund, du hast noch nicht geblutet. Aber das ist nicht das Schwierigste an diesem Abschnitt. Das Schwierigste an diesem Abschnitt, und das ist auch das Unglaublichste, ist, dass letztendlich Gott die Kontrolle hat. Das ist die unglaubliche und herausfordernde Wahrheit, die dem Ganzen zugrunde liegt. Gott steht nicht machtlos daneben, während Sünder dich quälen. Das ist völlig unvereinbar mit unserer Ansicht der Souveränität Gottes. Er hat die Welt nicht geschaffen und sich danach wie ein desinteressierter Designer zurückgezogen. John Piper drückt es in seinem Buch Coronavirus und Christus so aus. Wenn wir versuchen, Gott vor seiner Souveränität über das Leid zu retten, dann opfern wir seine Souveränität, mit der er alle Dinge zum Guten wenden kann. Er ist also am Werk. Er ist anwesend und er ist aktiv. Und dieser Abschnitt sagt uns, dass er in allen Dingen, einschließlich unseres Leids, einen Sinn hat. Es mögen die Sünder sein, die es verursachen, er aber herrscht über diese Sünder. Und sie erfüllen seinen liebevollen Zweck der Züchtigung. Es wird Menschen geben, die dies an sehr unterschiedlichen Orten hören. Und wenn du mitten im Leid bist, ist das Letzte, was ich möchte, dass du dich dadurch niedergeschlagen fühlst. Du könntest versucht sein zu denken, ich wusste, dass die Dinge hart sind und jetzt sagst du mir, dass Gott das unter Kontrolle hat? Ich weiß, das könnte entmutigend klingen, aber das ist genau das Gegenteil, was der Autor des Hebräerbriefs will. Und das ist mein zweiter Punkt. Dass Leid, richtig verstanden, verwandelt werden kann. Dieser Abschnitt ermutigt uns, über das Leid auf eine neue Art und Weise nachzudenken. Über Leid als Züchtigung nachzudenken. Für manche Menschen klingt dieses Wort am ehesten nach Bestrafung. Du warst ein böser Junge und jetzt kommt die Bestrafung. Im Gesetz sprechen wir von der Bestrafung, die dem Verbrechen entspricht. Aber als Menschen, denen all die Dinge, die wir jemals falsch gemacht haben, durch Christi Opfer am Kreuz vollkommen vergeben sind, wie macht das Sinn? Es macht keinen Sinn. Nun, zum einen, wir müssen aufhören, so mathematisch vorzugehen. Du hast es vielleicht schon einmal gesagt gehört, dass du oder jemand anderer auf die Weise X leiden muss, weil sie Y getan haben. Es gibt natürlich Konsequenzen, die sich aus unseren Handlungen ergeben. Das sehen wir in der ganzen Schrift. Wenn du gegen einen Laternenpfahl läufst, weil du mit deinem Handy ein Spiel spielst, wirst du wahrscheinlich leiden, sowohl in Bezug auf deinen Kopf als auch auf deine Punktezahl. Aber wir sehen in den Heiligen Schriften auch schlimme Dinge, die relativ unschuldigen Menschen passieren. Hiob war ein Mann, der schrecklich litt. Und seine Freunde sagten von ihm, dass er deswegen ein schrecklicher Sünder sein müsse. Und am Ende der Geschichte verdammt Gott diese Freunde und sagt, dass die Dinge nicht unbedingt so geschehen. Wir alle wissen, dass relativ guten Menschen schlimme Dinge passieren. Ich sage relativ gute Menschen, weil wir wissen, dass wir alle auf irgendeine Weise zu kurz kommen. Deshalb ist Jesus für uns gestorben. Wir sehen es jeden Tag. In vielerlei Hinsicht wäre das der unbefriedigendste Abschluss der Predigt. Schlimme Dinge passieren manchmal relativ guten Menschen. Ich will nur sagen, nun, manchmal passieren schlimme Dinge und wir müssen da einfach durch. Und das ist so wie ein Level 1 Verständnis des Leids. Dieser Text aber fordert uns dazu heraus, uns zu einem Verständnis der Stufe 100 zu bewegen. Wir wissen von letzter Woche, dass Christus ein für alle Mal gestorben ist. Er starb für meine Sünden und eure Sünden. Es würde die Vollständigkeit dieses unglaublichen, einmaligen Opfers leugnen, wenn man sagen würde, dass man ein wenig mehr Bestrafung braucht. Ihr werdet nicht bestraft. Stattdessen ist das Wort, das in diesem Abschnitt benutzt wird, Züchtigung. Züchtigung ist dazu da, zu formen. Sie blickt in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Dieser Abschnitt spricht über das Leiden als Züchtigung. In Vers 5, Sprüche 3,11 zitieren steht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Und in Vers 7 geht es um Züchtigung, die du erdulden musst. Er züchtigt uns zu unserem Wohl in Vers 10 und so weiter. Das ist kein Grinsen und es ertragen Leid. Das ist Leid, das etwas bewirkt. Nun, es gibt vielleicht einige Dinge, die so schrecklich sind, dass wir sie anschauen und sagen, wie kann etwas Gutes dabei herauskommen? Nun, lasst uns einen Schritt weitergehen. Denn das ist genau das, was eine Gruppe von Männern und Frauen auf einem Hügel außerhalb einer kleinen Stadt vor etwa 2000 Jahren sagten. Wie kann diese Sache, diese schreckliche, schreckliche Sache, die menschliche Kreuzigung, nicht nur einem relativ guten Menschen passieren, sondern dem einzigen Mann, der wirklich nie etwas Falsches getan hatte? Und vielleicht dachten diese Menschen, was für ein Gutes kann aus diesem Leiden noch entstehen? Und doch wissen wir, dass es so war. Christus Tod am Kreuz und die Auferstehung zum Leben machte den Weg frei, damit wir, so unvollkommen wir auch sind, als Söhne und Töchter Gottes aufgenommen werden. Wenn wir also über das Leiden als Züchtigung nachdenken, was ist Gottes Motivation? Der vielleicht bekannteste Bibelvers sagt, so sehr liebte Gott die Welt. Hier war seine Motivation Liebe. Und es ist die gleiche Motivation, die ihn in unserer Stelle antreibt. Einige von uns hatten Eltern, die dies nicht perfekt nachmachten. Die Motivation der Eltern in der Züchtigung können gemischt sein. Aber Gott hatte keine gemischten Motivationen. Wir sehen seine Motivation sonnenklar in einem roten Faden, der sich durch diesen ganzen Abschnitt zieht. In Vers 5, Gott spricht dich an, wie ein Vater seinen Sohn anspricht. Und Vers 6, weil der Herr denjenigen züchtigt, den er lieb hat. Den er liebt. Und jeden, den er als seinen Sohn oder seine Tochter annimmt. Vers 7, Gott behandelt uns wie seine Kinder. Vers 10, es ist zu unserem Wohl. Vers 11, es wird eine Ernte der Gerechtigkeit und des Friedens für jene hervorbringen, die von ihm erzogen worden sind. Was ist also seine Motivation? Liebe. So schwer es auch manchmal sein mag, dies zu wissen, es ist das, was uns sein Wort lehrt. Er arbeitet zu unserem Wohl. Kann ich dir genau sagen, was er tut und was das erwartete Datum der Vollendung sein wird? Nein. Ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Und tun wir das nicht alle, wenn wir gerade mittendrin sind? Aber diese Stelle gibt diese Antwort nicht. Stattdessen sagt sie uns, wie sehr wir geliebt werden, wie sehr Gott in unserem Leben am Werk bleibt und nicht müde zu werden und nicht den Mut zu verlieren, auch wenn Leid kommt. Und er konzentriert diesen ganzen Abschnitt darauf, weil er versteht, weil er es versteht. Jesus war völlig frei von Sünde und doch hat er gelitten. Und doch hat dieses Leiden auch etwas bewirkt. Und wenn das für Jesus wahr ist, um wie viel wahrer ist es dann für uns? Dietrich Bonhoeffer ist ein Name, der vielen von uns bekannt sein wird. Ein deutscher Pastor und Theologe während des Zweiten Weltkriegs und ein Teil eines Komplotts, Hitler zu stürzen. Ich kann sein Leben nicht besser zusammenfassen, als es einer seiner Biografen in dem Titel seines Buches schreibt. Bonhoeffer, Pastor, Märtyrer, Prophet, Spion. Er verbrachte seine späteren Jahre in einem Konzentrationslager und wurde auf direkten Befehl Hitlers am 9. April 1945 durch Erhängung hingerichtet. Er war 39 Jahre alt. Es war 3 Wochen vor Kriegsende. Er war verlobt, um zu heiraten. Und das ist Leiden, oder? Nun, was dachte Bonhoeffer über das Leiden bis zum Tod? Nun, wir brauchen nicht zu spekulieren. Er hielt 1933 eine Predigt darüber. Er sagte Folgendes. Woher wissen wir, dass das Sterben so schrecklich ist? Wer weiß, ob wir in unserer menschlichen Angst und Qual bei dem herrlichsten himmlischen gesegneten Ereignis in der Welt nur zittern und schaudern. Der Tod ist Hölle und Nacht und Kälte, wenn er nicht von unserem Glauben überwunden wird. Aber das ist es, was so wunderbar ist, dass wir den Tod verwandeln können. Und das ist wahr für alles Leid. Durch den Tod und die Auferstehung Christi können wir das Leid verwandeln. Es tut zwar immer noch weh, aber es hat einen Sinn, einen Zweck. Es tut etwas. Und es ist ein Zeichen der unglaublichen Liebe, die Gott für jeden von uns hat. Ich möchte nun mit Folgendem abschließen. Warum wird uns das alles gesagt? Wie können wir praktisch auf Leid antworten? Der Abschnitt wechselt in Vers 12 die Spur und beginnt mit darum. Jemand sagte mir einmal, wenn du ein Darum in der Schrift siehst, frage, wofür es da ist. Es verbindet zwei Teile. Den ersten Teil haben wir uns gerade angesehen und dann im Licht all dessen erzählt uns der Autor verschiedene Dinge. Er ermutigt uns, im Licht dieses verwandelten Leidens unsere schwachen Arme zu stärken, in Frieden zu leben, heilig zu sein, sich um andere zu kümmern, sexuell rein zu sein. Und das bringt es irgendwie wieder an den Anfang des Kapitels zurück. Laufe dein Rennen gut. Verliere nicht den Mut, weder durch Sünde noch durch Krankheit. Wisse stattdessen, dass Gott am Werk ist und dass er Herr über alles ist. Lauft und legt die Dinge ab, die euch behindern, und werdet nicht müde. Esau ist das Beispiel, das uns gegeben wird. Er sah das Leiden der Not und des Hungers und gab das Versprechen seines Erbes für eine einzige Mahlzeit auf. Er verließ das Rennen. Und es gibt einzelne Mahlzeiten, die uns alle in Versuchung führen. Der schwierigste Ort, diese Botschaft zu hören, ist inmitten des Leidens. Das ist klar aus dem Abschnitt und auch aus all unseren gelebten Erfahrungen. Aber es ist die Perspektive, die zählt. Wir sehen, dass in Vers 11, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt es eine Perspektive, die folgt. Dasselbe sehen wir auch in Psalm 119, Vers 71. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Es gibt eine Perspektive, die kommt, wenn wir sie nur inmitten des Leidens beanspruchen können. Denn in unserem Schmerz werden wir nicht als Feind, sondern als ein geliebtes Kind Gottes behandelt. Und die Bibel ermutigt uns oft, zurückzuschauen, um nach vorne zu schauen, um auf die Wolke der Zeugen in der Halle des Glaubens zurückzublicken und unseren Lauf durch unsere Züchtigung zu laufen mit ihren Zurufen der Ermutigung. Du weißt, dass das der Grund ist, warum viele ältere Kirchen Friedhöfe um sich herum haben. Das Bild ist, dass du durch diese Wolke der Zeugen hindurchläufst, die dich anfeuert, wenn du in die Kirche gehst, um auf das vollständige und vollendete Opfer Christi am Kreuz zurückzublicken, im Licht der völligen Freiheit zu leben, die es bietet. Schau zurück auf das Leiden, das du erlebt hast. Ring mit Gott, kannst du sehen, was du gelernt hast, wie du gewachsen bist, wie die Menschen um dich herum wuchsen. Aber ich weiß, dass das selbst für manche zu hart sein könnte oder du bist vielleicht inmitten von intensivem Leid. Lasst uns also stattdessen noch einmal auf den ersten Vers in diesem Abschnitt zurückkommen. Wie können wir es ertragen? Vers 3. Achtet doch auf ihn, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Achte auf ihn. Behalte ihn in deinem Gedächtnis. Denke über seine Liebe für dich nach. Und tu dies besonders in deinem Leid. Denn er ist der Sündlose, der das Leiden bis zum Tod ertragen hat, damit wir das Gute unserer Erlösung erleben. Bedenkt ihn diese Woche. Lasst uns beten. Vater Gott, danke für deine unglaubliche Treue uns gegenüber. durch das Feuer hindurch, durch das Leiden in unserem dunkelsten Moment. Herr, hilf uns, eine himmlische, eine ewige Perspektive der Prüfungen zu haben, denen wir begegnen. Gib uns einen kleinen Blick der Herrlichkeit, die du für uns bereitest. Und Vater, hilf denen von uns, die jetzt am meisten zu schaffen haben mit ihren Prüfungen und Schwierigkeiten. In Jesu Namen beten wir. Amen.